Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Der Berliner Arzt und Sterbebegleiter Michael de Ridder war viele Jahre Chef der Rettungsstelle eines Berliner Krankenhauses. Mit dem Thema Sterben, Sterbebegleitung und Sterbehilfe befasst er sich seit vielen Jahren. Die Berliner Zeitung nannte ihn der Mann, der für das Sterben lebt. Am Montag war er zu Gast bei Wolfgang Heim und da machte Michael de Ridder am Ende der Sendung eine Formel auf. Denn je intensiver und liebevoller Ärzte und Pfleger mit Patienten umgehen, desto geringer sei der Wunsch, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen.
Ich habe das häufig erlebt, dass Patienten mit eigener Lebensbeendigung an mich herantraten. Und dann muss man natürlich zunächst einmal mit dem Patienten sprechen. Man muss über die Motive sprechen und. Und es kam oftmals letztendlich dabei heraus, ach, Palliativmedizin, was ist denn das? Was haben die denn für Möglichkeiten? Ach, man kann so gute und schwere Schmerzmittel, man kann so gut versorgt werden im Hospiz durch Palliativmedizin. Immer wieder kommt das vor, dass Menschen dann von ihrem Suizidwunsch Abstand nehmen.
Ja, und Ärzte sind auch heute nicht mehr so, dass sie sagen, ich gebe einem Sterbenskranken kein Morphium, weil macht ja abhängig.
Nein, diese Opiophobie, die ja aus dem Anfang des Jahrhunderts herrührt, das ist, sagen wir, zunehmend spielt keine Rolle mehr. Die Versorgung mit Opioiden, also mit morphiumähnlichen Medikamenten, ist gesichert in Deutschland und daran dürfte, also Schmerzen muss heute niemand mehr leiden. Und auch die Schmerzen sind ja nicht das Problem am Lebensende. Nur 10 oder 15% haben Schmerzen am Lebensende. Es sind ganz andere Dinge. Ängste, Panik, Delir und so etwas.
Ich wollte gerade fragen, gibt es auch da die entsprechenden Psychopharmaka heutzutage, mit den Menschen diese Angst, diese Panik, diese Ungewissheit genommen werden kann?
Das ist so, die gibt es. Oftmals findet aber dann sozusagen eine so starke Bewusstseinsveränderung statt, dass das auch nicht immer im Sinne des Kranken ist. Weil viele wollen durchaus gefasst in ihren Tod gehen, ohne Ängste zu haben. Das kann ganz schwierig sein. Und man darf nicht dahin kommen, dass man sagt, wir setzen Psychopharmaka ein, statt einer guten Versorgung, Zuwendung, Kommunikation mit dem Patienten.
Aber man kann ja beides machen.
Ja, natürlich. Man kann das auch besprechen mit dem Patienten. Man kann es mit dem Sterbenden auch besprechen und sagen, weißt du, wir können dir etwas geben. Das könnte dich aber beeinträchtigen in deiner Kommunikationsfähigkeit. Aber wir bleiben trotzdem bei dir.
Da haben Sie auch gute Erfahrungen gemacht mit Gesprächen dieser Art.
Ja, absolut.
Wir sind, Herr de Ridder, fast am Ende der Sendung und Sie haben ganz zum Schluss der Sendung einen Wunsch frei. Welcher Wunsch wäre das?
Ein Wunsch bezüglich meines eigenen Lebensendes, meinen Sie? Oder wie?
Dann spalten wir es auf, das eigene Lebensende und das, was Sie sich als Arzt für unsere Gesellschaft wünschen.
Ich wünsche mir mehr Kommunikation. Davon wünsche ich mir mehr.
Und was wünschen Sie sich für sich selbst?
Ich wünsche mir ein Lebensende, von dem ich sagen kann, es ist meins. Ich bin, und das wünsche ich jedem Patienten, ich bin ganz bei mir selbst. Ob sich das für mich und für wen auch immer verwirklicht, das ist schwer zu sagen.
Wir werden sehen.
Ist ein Wunsch.
Ernst Pieper stammt aus einer berühmten Münchner Verlegerfamilie. Er wurde Historiker und arbeitet heute als Literaturagent. Er vermittelt Sachbuchautoren mit ihren Projekten an Verlage. Als Historiker ist er selbst Autor und hat zum 100. Todestag von Rosa Luxemburg eine umfangreiche Biografie über die Frau veröffentlicht, die vor 100 Jahren die Kommunistische Partei Deutschlands gründete. Am Dienstag war Ernst Pieper zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim und er sprach über Rosa Luxemburgs Rolle als Außenseiterin.
Vor allem in Deutschland, wo sie ja dann politisch gewirkt hat, wurde sie immer in der konservativen Presse als russische Jüdin apostrophiert, die man doch am besten, bitteschön, des Landes verweisen sollte. Als Frau war sie natürlich auch
in einer Männerdomäne.
Genau. Sie war auf den SPD-Parteitagen, gehörte sie zur kleinen Gruppe der weiblichen Delegierten. Und sie gehörte zur kleinen Gruppe der Akademiker. Sie hatte ja einen Doktortitel und sie war die Einzige, die beiden Gruppen angehörte. Ja. Und dann hatte sie auch in Deutschland, spielte das natürlich schon eine gewisse Rolle. Eben kam sie aus einer jüdischen Familie. Also sie gehörte in der Tat verschiedenen Minderheiten an.
Was war sie eigentlich? War sie Sozialdemokratin? War sie Sozialistin? War sie Kommunistin? Oder kann man das so genau gar nicht voneinander unterscheiden?
Historisch gesehen würde ich sagen, gibt es zwischen den Sozialisten und den Sozialdemokraten eigentlich keinen Unterschied. Auch wenn Sie die Parteien der Sozialistischen Internationale sich ansehen, in manchen Ländern heißen die Sozialdemokratischen, anderen sozialistisch, das ist eigentlich das Gleiche. Der große Sündenfall war ja im August 1914, dass die Sozialdemokraten den Kriegskrediten zugestimmt haben. Nicht in Deutschland, muss man immer dazu sagen, auch in den meisten anderen Ländern. Und deswegen hat dann Lenin gesagt, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands kann diesen Namen nicht länger tragen. Wir benennen uns jetzt um in Kommunistische Partei Russlands. Und er hat dann Bezug genommen auf den ursprünglichen Begriff, also auch die Organisation, in der Marx am Anfang war, der Bund der Kommunisten. Und für den Bund der Kommunisten hat er das Kommunistische Manifest geschrieben. Und dann wurde der Begriff des Kommunismus wiederbelebt. Und so ist aus der KPD die KPD geworden.
War Rosa Luxemburg eine glückliche oder war sie eine unglückliche Frau?
Sie war oft sehr verzweifelt darüber, dass sie so in der Politik eingefangen war. Sie sagt ja eigentlich, bin ich zum Gänsehüten geboren. Also sie hat ja eine große Liebe zur Natur gehabt, zum Rückzug. Und sie hat das immer wieder als Bürde auch empfunden, aber natürlich auch vor allem als Verpflichtung. Und das überwog dann immer. Also sie hat, glaube ich, nie ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, sich aus der Politik ins Privatleben zurückzuziehen. Aber sie hat schon immer wieder in den Briefen sehr stark artikuliert, was sie alles vermisst.
Sie hatte keine Familie, sie hatte keine Kinder, sie hatte Freundschaften, Liebschaften, unterm Strich glücklich, Fragezeichen?
Das ist ein noch schwierigeres Kapitel. Ihre große Liebe in den frühen Jahren war ja Leo Jogiches. Und er war ihr in mancher Hinsicht eben vollkommen entgegengesetzt. Er war ein Berufsrevolutionär, der 24 Stunden am Tag im Dienst war, der ständig den Namen gewechselt hat, die Wohnung gewechselt hat, der nachts auf dem Boden übernachtet hat, neben seinem Bett, um sich für Gefängnisaufenthalte abzuhärten, der jedes bürgerliche Leben vollkommen abgelehnt hat, der nur für die Revolution lebte sie wollte unbedingt Kinder. Also das ist ja immer wieder ein Thema auch. Das ging bis hin zu Entführungsfantasien, wenn sie im Tiergarten spazieren gegangen ist. Und es war ganz klar, mit Leo Jogiches war das nicht möglich.
Sophia Flörsch ist eine der besten Nachwuchsrennfahrerinnen der Welt. Die Münchnerin ist die erste Frau, die in der Formel 4 auf dem Podest stand. Gerade steht die 18-Jährige vor einem Comeback, denn im November hatte sie einen schweren Unfall. Davon hat Sophia Flörsch am Mittwoch in SWRs Leute erzählt.
Macau, die Formel 3 Weltmeisterschaft, und hatten das Hauptrennen am Sonntagnachmittag, und in Runde 4 hatte ich eine Kollision mit einem anderen Fahrer und bin mit der Geschwindigkeit von 276, hab die Kontrolle verloren übers Auto und bin in ein Fotografenhaus gekracht.
Also wer die Bilder gesehen hat, da ist einem das Herz stehen geblieben. Und was hast du davon mitbekommen? Wann bist du wieder wach geworden?
Ich war die ganze Zeit wach. Also ich weiß noch alles. Ich habe das Bewusstsein nie verloren. Und das ist für mich auch, war eigentlich das Beste, was passieren konnte. Und einfach aus dem Grund, weil es sich nicht so schlimm angefühlt hat im Auto. Es passiert alles so schnell, das bekommst du alles gar nicht so mit.
Hattest du dann gleich Schmerzen? Denn du hattest ja einen Wirbelbruch im Nacken.
Ja, ich hatte zwei Wirbel gebrochen. Eben einen im Nacken und einen im Brustbereich. Also das hat ein paar Sekunden, ein paar Minuten gedauert, bis die Schmerzen eingetreten sind. Durch das Adrenalin hat man das am Anfang nicht gespürt. Und ich hatte eigentlich eher so ein anderes Problem, und zwar ist der Feuerlöscher im Auto angegangen. Und der hat, da haben meine Augen am Anfang ein bisschen gejuckt und hat auch nicht so lecker geschmeckt.
Wie lange hat es gedauert, bis Hilfe da war?
Das war eigentlich relativ schnell. Also ich meine, ich bin da gelandet und dann innerhalb von einer Minute oder ein paar Sekunden waren dann schon die ersten Streckenposten da und die rufen dir dann natürlich zu, ob du bei Bewusstsein bist, ob du alles bewegen kannst. Und dann kamen auch sofort die Ärzte. Also das ist alles sehr schnell und sehr, sehr gut abgelaufen.
Wie durch ein Wunder sind auch in der Tribüne die Menschen nicht schwer verletzt worden. Dieser ganze Prozess auch des Unfalls, wie hast du den verarbeitet? Gibt es da psychologische Unterstützung?
Ja, also das war für mich sehr wichtig, dass es wurden zwei Leute noch mit verletzt und zum Glück eben keiner schwer verletzt. Und das war für mich persönlich sehr wichtig. Es hat mich sehr beruhigt. Ich habe aber keine mentale Unterstützung, hatte keine psychologische Beratung. Ich bin relativ schnell über den Unfall hinweg gewesen. Die FIA, also die oberste Motorsportkommission, hat gleich ein, zwei Stunden nach dem Unfall bekannt gegeben, dass ich nicht die Schuld an dem Unfall habe und kein anderer auch. Das war für mich ein Punkt, der mir sehr geholfen hat und eben, dass kein anderer verletzt wurde. Und dann konnte ich relativ schnell mit dem Unfall eigentlich abschließen. Und ja, mir war von Anfang an klar, dass ich wieder ins Auto zurück will.
Wie ist es denn mit der Ursachenforschung? Denn der Fahrer, der vor dir fuhr, der hat ja plötzlich auch abgebremst.
Ja, genau. Also die FIA hat da sehr viel getestet und sind wirklich diesem Unfall auf den Grund gegangen, sag ich mal, und haben wirklich nachgeforscht, was der Grund für diesen Unfall war. Unterm Strich war es einfach nur ein bisschen Pech. Der Fahrer vor mir hat weit vor dem Bremspunkt verzögert, weil er dachte, ein gelbes Licht gesehen zu haben oder ein gelbes Licht gesehen hat. Und in dem Moment habe ich ausgeschert und wollte ihn überholen. Es war einfach sehr viel Pech, was dann mit sehr viel Glück unterm Strich ausgegangen ist.
Unfälle sind Bilder, die sich einbrennen ins Gedächtnis. Viele haben auch noch den Unfall von 1976 von Niki Lauda im Kopf. Vor einigen Wochen ist er verstorben. Da hast du ganz berührend Abschied genommen, auch mit einem Post auf Instagram. Kriegst du es noch zusammen, was du geschrieben hast?
Ja, das war leider eine sehr, sehr schlimme Nachricht für die ganze Motorsportwelt, dass Niki Lauda verstorben ist. Er war einfach wirklich eine Legende in unserem Sport und ja, was er, glaube ich, als Rennfahrer durchgemacht hat, ist einzigartig. Du hast bei seinem Unfall und nach seinem Unfall gemerkt, wie groß die Leidenschaft für den Sport ist und auch jetzt die letzten Jahre noch gemerkt. Er war bei jedem Formel-1-Rennen und hatte halt dann leider die letzten Monate gesundheitliche Probleme. Aber ich glaube, wir werden ihn alle nie vergessen und immer in unserem Herzen bei uns tragen.
Vom 5. bis zum 7. Juli steigt das nächste Rennen am Hungaroring für Sophia Flörsch. Sie ist derzeit Deutschlands erfolgreichste Rennfahrerin. Schon mit 4 Jahren begann sie mit dem Motorsport. Ihr Ziel ist die Formel 1 und für das Ziel arbeitet sie hart, auch jetzt gerade am Wochenende.
Im München Halbmarathon laufen und dann am Montag nach Amsterdam fliegen zu meinem Team, um mich vorzubereiten und dann geht's Mittwoch weiter nach Ungarn.
Und die sportliche Vorbereitung ist natürlich auch ganz wichtig, also Training, Muskulatur trainieren. Worauf legst du da den Fokus?
Ja, also bei uns ist wirklich, der Sport ist ein Leistungssport und wir müssen sehr viel trainieren, um überhaupt dieses Auto zu fahren können, beziehungsweise am Limit bewegen zu können. Da ist auf der einen Seite Ausdauer sehr wichtig. Wir haben, also in der Formel 3 dauern die Rennen eine halbe Stunde. Umso höher du kommst, umso länger dauern sie. Der Formel 1 dann eben schon 1,5 Stunden. Und es wird sehr heiß in diesem Auto. Bedeutet, du musst ja eine sehr gute Grundlagenausdauer haben. Und auf der anderen Seite ist Kraftausdauer sehr wichtig, bedeutet Krafttraining steht ja täglich auf dem Plan. Bei uns ist die Oberkörpermuskulatur dementsprechend wichtig, da wir keine Servolenkung haben und eben die G-Kräfte auf die Nackenmuskulatur sehr hoch sein können. Und unsere Bremse ist eigentlich nur so eine Wand, wo wir dagegen drücken, bedeutet pro Kurve drücken wir einen maximalen Peak von 120 Kilo mit nur dem linken Bein. Und bedeutet ja, die Beinmuskulatur muss auch relativ gut ausgeprägt sein.
Nacken war durch den Unfall betroffen. Bei dir, merkst du da noch was von?
Nee, überhaupt nicht. Also mein Nacken ist wieder so stark, wie er davor auch war. Ich habe überhaupt keine Einschränkungen und ja, bin wieder die Alte, sag ich mal.
Wie sieht so ein Nackentraining denn aus?
Die Übungen sehen immer ein bisschen komisch aus, aber unterm Strich helfen sie sehr. Das ist eigentlich relativ normal. Entweder stehst du gerade und hast ein Band um deinen Hals bis um deinen Kopf und musst dann eigentlich nur so nicken. Das ist halt dann für die vorderen und hinteren Nackenmuskulatur. Und das Gleiche gibt's auch noch, wenn du dich auf eine Bank legst und dein Kopf vorne überschaut und dir dann ein Band rummachst und eine Hantelscheibe dranhängst und dann wieder so seitlich gehst. Und das ja beansprucht dann deine Nackenmuskulatur relativ viel. Und lustigerweise ist mein Nackenumfang 6 Zentimeter größer als der von meiner Mama.
Okay, also das sagt eine Menge aus dann. Gibt es denn irgendwas im Training, wo du gerade auch deinen Fokus drauf legst?
Im Moment ist es eigentlich nur, oh, nicht nur, aber dass ich einfach immer mehr Kraftausdauer bekomme, denn umso höher man kommt, umso anstrengender wird's. Bedeutet ja, die ganzen Kräfte, die auf einen wirken, werden höher und deswegen versuche ich einfach meinen Oberkörper immer weiter zu stärken und genauso meine Ausdauer zu trainieren.
Wo liegst du aktuell in der Rennserie? Im April ging's erst los, aber wie ist dein Schnitt? Wie zufrieden bist du?
Im Moment bin ich 7. in der Meisterschaft. Ja, wir hatten 2 Veranstaltungen bis jetzt. Konnte 2-mal 5. werden. Wäre eigentlich von 3 gestartet beim letzten Rennen. Aber das wurde leider abgesagt, weil es zu sehr geregnet hat in Süditalien. Ich bin relativ glücklich. Ich glaube, dass wir noch ja sehr weit kommen werden dieses Jahr. Wie gesagt, nächstes Wochenende ist das nächste Rennen in Budapest. Und der Test verlief relativ gut. Bedeutet, ich hoffe, wir werden wieder auf dem Podest landen.
Was für ein Typ bist du im Rennen, wenn was nicht so läuft? Fluchst du dann auch mal oder... Ist dafür keine Zeit.
Ja, ich sag immer, ich habe so 3 Persönlichkeiten. Einmal so ich als Privatmensch, dann wenn ich auf der Rennstrecke bin und wenn ich im Auto sitze. Und ich glaube so, wenn ich im Auto sitze, ist so die schlimmste. Weil dann bin ich ja einfach nur sehr ehrgeizig, aggressiv und will nach ganz vorne. Und es ist eigentlich so, dass du im Rennauto überhaupt nicht nachdenkst, sondern einfach nur versuchst, so schnell wie möglich nach vorne zu kommen. Und natürlich, wenn du irgendwie selber einen Fehler machst oder dich gerade über deinen Vordermann aufregst, dann bist du schon mal kurz ein bisschen gereizt, sag ich mal, aber fluchen tue ich nicht.
Die Zeit war reif, der Musik die Krawatten zu öffnen. Das sagte Thomas Wördehoff, als er als Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele vor 10 Jahren begann. Keine leichte Aufgabe, denn die Erwartungshaltung im Klassikbetrieb ist häufig eine andere. Zu Beginn seiner Zeit raunte ihm jemand zu, die Mutter würde jetzt vieles einfacher machen. Und er meinte damit die Geigerin Ann-Sophie Mutter. Wie Thomas Wördehoff damals reagierte, das hat am Donnerstag in SWRs Leute erzählt.
Da erschreckt man ja immer. Man ist so dabei, sich was zu überlegen, was machst du und so weiter. Und plötzlich wird einem der größte Geigenstar der Welt vorgehalten und die musst du nehmen und da ist immer voll und so weiter und so fort. Ich habe mir das überlegt, weiß noch genau, ich saß an einer Autobahnraststätte und mir wurde irgendwie, das war wie eine Blähung, die sich in mir auftat, ein Widerwillen. Und ich begriff lange nicht, warum ich diesen Widerwillen hatte, weil natürlich ist das eine tolle Geigerin, natürlich ist die bei UNICEF unterwegs und all das, was anständige Menschen so machen. Aber irgendwie wollte ich das nicht. Ich wollte nicht in diese Atmosphäre rein. Ich wollte nicht in diese Erhabenheitsgesten.
Ja, das ist sehr amüsant zu lesen in diesem Begleitbuch, was Sie da auch alles erlebt haben. Und Ihr Ansatz ist, weg von dieser verlogenen und bigotten Demut auch, die man auch gegenüber den Maestros hat. Haben Sie das geschafft? Haben Sie Ihren Ansatz durchbringen können?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, weil wir sozusagen nicht die Anbetungswürdigen eingeladen haben, sondern die Wunderbaren, die Lebendigen, die Wilden, die Leidenschaftlichen, denen es nicht so sehr um ihre Position auf dem Klassik-Olymp zu schaffen war, sondern denen es mehr darum ging, ein Abenteuer zu installieren. Und wir haben so viele tolle Leute gehabt, die das zur hellsten Begeisterung des Publikums auch geschafft haben.
Aber dieses Anbetungswürdige, ist das nicht gleichzeitig in diesem Klassikbetrieb auch schon impliziert?
Es ist tatsächlich so, ich merke das immer so, wenn Menschen manchmal in den Opernhäusern vor allem, wenn die am Künstlereingang stehen, um sich Autogramme zu holen, ja, die sind sowas von weggetreten, von der Alm, was weiß ich, von Netrebko und wie diese großen Stars alle heißen, das sind auch Dirigenten oft. Und die geben natürlich diesen Menschen, diesen Musikern, das Gefühl, wirklich auch was also noch besser zu sein, als sie ohnehin schon sind. Ich finde das gefährlich und das wird dann natürlich auch noch von der Klassikindustrie angehebelt. Wenn man die Leute dann tatsächlich beim Glas Wein oder bei einer Erbsensuppe kennenlernt, dann sind das ganz normale Kumpeltypen, mit denen man ganz normal redet. Also was weiß ich, ein Jean-Yves Thibaudet, der mir bei einer längeren Autofahrt stundenlang irgendwelche Songs vorgespielt hat von Nat King Cole und von Mel Torme und Frank Sinatra. Er ist ein absoluter Liebhaber, deswegen eng befreundet mit Elvis Costello. Das heißt, diese Leute haben diesen Erhabenheitsdrang überhaupt gar nicht, ja? Und spielen den auch nicht.
Thomas Wördehoff blickt auf eine lange Karriere als Kulturmanager. Er war an der Hamburgischen Staatsoper, an der Staatsoper Stuttgart, in Frankfurt an der Pariser Oper, er war bei den Salzburger Festspielen und der Ruhrtriennale. Und er verabschiedet sich jetzt nach 10 Jahren als Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Als Leiter des Feuilletons der Schweizer Zeitung Weltwoche hat er genauso über Klassik wie auch über Pop berichtet. Das gibt es nur ganz selten. Warum er das gerne häufiger sehen und auch erleben würde, das hat er am Donnerstag in SWRs Leute berichtet.
Ich merke das natürlich hier bei den Schlossfestspielen ganz besonders, wenn ich zum Beispiel Blues-Songs mit Rebecca Backen und Webern-Bagatellen zusammenbringe. Da kommt kein Kritiker, weil die einen sagen, naja gut, also ich kann mit Webern nichts anfangen, ich bin für Pop zuständig. Und die anderen sagen, naja gut, also Webern, das könnte ich beurteilen, aber was kann ich mit dem Blues anfangen? Ich kann gar nicht beurteilen, ob die Frau toll singt. Und da, finde ich, fängt das Unheil an, weil es geht immer um dieses dämliche Beurteilen. Ja, warum müssen wir immer alles beurteilen? Warum können wir nicht erstmal was zulassen und erleben?
Ja, aber eine gewisse Einordnung ist ja für den Leser und dann anschließend auch den Hörer und Zuschauer schon auch wichtig. Wie gehen Sie damit um als Journalist, wenn dann so ein Verriss kommt? Können Sie das besser und gelassener einordnen für sich?
Ja, sicher. Ich meine, jeder hat natürlich das Recht für zu irgendeinem Verriss. Ich meine, ich bin froh, wenn sozusagen die Gefühlsskala von Rezensentinnen und Rezensenten ausschlägt, ja, und nicht nur irgendwie so ein lauwarmes Gemurmel in den Zeitungen steht, sondern die müssen dann halt sagen, dass sie das schrecklich finden und sie sollten es begründen, ja. Wenn sie es können, ist es gut, wenn sie es nicht tun, ist es ärgerlich. Aber das ändert ja nichts. Ich finde einfach nur schrecklich, also Sie sagen, die Zuhörer brauchen irgendwelche Kategorien. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass jeder und jede einschätzen kann, das gefällt mir jetzt und es gibt auch keine dummen Fragen in dieser Hinsicht. Es gibt keine dummen, es gibt nur Fragen.
Aber dann erklären Sie doch mal das Konzert, was jetzt am Sonntagabend ansteht. Wie würden Sie das beschreiben? Das ist dann ja schon eine gewisse Einordnung, dass ich jetzt als Zuhörer sagen könnte, ah, macht mich vielleicht neugierig oder auch nicht. Das muss ich am Ende ja schon sagen können.
Ich kann es Ihnen sagen. Und zwar verhandeln wir am Sonntagabend im Schloss den Überseewanderer. Der Überseewanderer war ein Barockdichter, ein deutscher Barockdichter, Franz Daniel Pastorius, übrigens der Urahn von Jaco Pastorius für die Jazzfans. Dieser Franz Daniel Pastorius ist 1680 oder so mit einer Gruppe von Pilgern nach Amerika gegangen und hat dort einen Ort gegründet in Pennsylvania. Die Stadt gibt's heute noch, Germantown. Und dort hat er sich zum Sprachrohr gegen die Sklaverei gemacht. 1680, 88 war das. Sie müssen sich vorstellen, von damals um diese Zeit, das begann 1640, wurden die Sklaven aus Westafrika, also Mali, Westafrika, nach Amerika geschafft. Also fragte ich mich dann, was hat der für Musik damals gehört? Das muss irgendwie Mali-Musik gewesen sein. Also wir haben Baseku Kouyaté engagiert und seine Frau. Und die spielen auf der Ngoni, das ist die Vorform des Banjos, das dann später im Blues verwendet worden ist in Amerika. Also das ist die eine Partie. Und die andere Partie, die musikalische, sind Bläser aus dem Hochbarock.
Anwälte sind teuer, Prozesse dauern lange und die Gerichte sind völlig überlastet. Manuela Reibold-Rohlinger ist Verbraucheranwältin und Schlichterin und sie sagt, vor Gericht gibt es nur Verlierer. Sie hilft Betroffenen, ohne Richter zu ihrem Recht zu kommen. Am Freitag war sie zu Gast in SWR1 Leute und hat erzählt, wann sie zuletzt im Gerichtssaal war.
Letzte Woche war ich in Hamburg.
Um was ging's?
Es ging um einen Streit zwischen zwei Menschen, der eine hat ein Haus gekauft, der andere das Haus verkauft. Ich vertrete die Frau, die das Haus verkauft hat. Eine ganz aufrichtige Dame, die wirklich erschrocken war darüber, dass sie überhaupt verklagt wurde. Also die kam in diesem Schockzustand in meine Kanzlei. Sie ist verklagt worden auf eine Kaufpreisminderung, weil der Käufer der Meinung ist, sie hat ihm arglistig verschwiegen, dass das Dach nicht in Ordnung ist.
Das hatte Dach, sie?
Hatte sie nicht. Hatte sie nicht, ja. Es gab dann ein sehr, sehr kostspieliges Angebot von einem Unternehmer. Der Unternehmer hat gesagt, da gebe ich mal ein bisschen was drauf und hat dann einen Kostenvoranschlag von über 40.000 Euro vorgelegt. Und da sagte der Käufer, das mache ich nicht mit. Ich verklage die Verkäuferin auf Schadenersatz beziehungsweise in diesem Fall Minderung.
Wie ging es denn aus?
Der Fall läuft noch, aber es war eine sehr interessante Wendung im Prozess. Und das hat mich wieder so bestärkt. Ne? Der Kläger sagte dann, während die Richterin ihn befragte, wie der Klagebetrag zustande käme, sagte er, ja, hätte dieses Angebot bekommen. Und da wäre er schon sehr erschrocken. Wenn das bei 10.000 Euro gelegen hätte, dann hätte er nicht geklagt.
Mhm.
So. Und wenn sich jetzt später herausstellt, es wird so kommen, dass dieses Angebot überteuert ist, dann hätten wir uns absolut diesen Prozess sparen können.
Das ist auch Ihr Credo. Man hört es schon raus, Sie sind Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht und außerdem auch noch Schlichterin. Und das Thema Bauen und Wohnen, es treibt gerade so viele Menschen um. Der Wohnraum gerade in Großstädten ist knapp, die Mieten sind sehr hoch. Merken Sie das? Streiten sich die Menschen deshalb auch mehr?
Ja, die Streitkultur in Deutschland ist ja meine Auffassung als Juristin, ist wirklich ja, veränderungswürdig. Ja, die Menschen streiten über alles Mögliche, über Kleinigkeiten, über die Frage, ob ein Pudel durch den Gartenzaun pinkeln darf. So darf ich es mal ganz krass sagen. Es gibt Menschen, die streiten, obwohl sie gar nicht streiten wollen, einfach der Sache wegen. Es gibt Menschen, die streiten, weil die Anwälte sagen, da streiten wir jetzt mal. Und das ist schon ein bisschen frustrierend, ehrlich gesagt.
War das der Grund, warum Sie gesagt haben, ich will nicht mehr vor Gericht streiten, ich möchte jetzt schlichten, oder was war der Auslöser?
Ja, ich mache das jetzt schon über 25 Jahre und habe sehr früh angefangen, mir die Frage zu stellen, nicht nur, wie löse ich dieses Rechtsproblem, was sich jetzt hier vor mir auftut, sondern warum ist dieses Problem, warum ist dieser Streit entstanden? Und das finde ich viel spannender. Und dabei hat sich herausgestellt, dass ganz viele Streitigkeiten vermeidbar wären, wenn man vorher offen und zugewandt miteinander sprechen würde. Und man Begleiter und Berater hat, in diesem Fall jetzt eben Rechtsanwälte, die auch in diese Richtung gehen. Und es gibt einen Paragraphen 1 in der BORA, das ist jetzt keine karibische Insel, sondern das ist die Berufsordnung für Rechtsanwälte. Und da steht drin, in Paragraph 1 Absatz 3, dass man als Anwalt gehalten ist, konfliktvermeidend und streitschlichtend tätig zu sein. Und das haben ganz viele meiner Kollegen einfach nicht auf dem Schirm.
Sie müssen mich retten. Diesen Satz hört Manuela Reibold-Rohlinger regelmäßig von Mandanten, wenn sie als Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht gefragt ist. Sie rät vom Gang zum Gericht ab und rät zu Schlichtungen. In SWR1 Leute hat Manuela Reibold-Rohlinger das Problem mit dem Bild der Retterin am Freitag erklärt.
Es ist so, die Partei kommt zu mir, die Mandanten kommen zu mir, sind zutiefst verzweifelt, sie stecken im Streit und dann wird der Anwalt als Streithelfer wahrgenommen. Das ist die Jeanne d'Arc der Bauherren, kommen Sie und retten Sie mich. Und dann muss man die erstmal ein bisschen runterholen, sie beruhigen. Ich habe jeden Tag mit Menschen zu tun, die haben Angst, die fühlen sich schlecht und die erhoffen sich durch mich eine Rettung. Jemand soll Verantwortung übernehmen und sie aus dem Streit herausbringen. Und das ist sehr schwierig, weil viele, viele Streitigkeiten durch die Mandanten selbst verursacht sind.
Inwiefern?
Dass beispielsweise ein Bauherr einen Vertrag unterschreibt, den er nicht versteht und dann mit dem Unternehmer in Streit gerät und ich ihm sagen muss, schauen Sie mal, das haben Sie gar nicht vereinbart. Ja, aber der hat doch gesagt. Ne? Also dieses blinde Vertrauen, so, es gibt so typische Fehler, die immer wieder gemacht werden, dass man Verträge unterschreibt, die man nicht versteht, dass man zu viel zu früh zahlt, dass man Verträge missversteht und blind vertraut.
Und wenn es jetzt zu einer Schlichtung kommt, angenommen die zwei Parteien sind wirklich auch bereit, was ist dann der nächste Schritt? Also souverän und gelassen zu streiten ist ja auch nicht jedem in die Wiege gegeben.
Nein, das ist auch Aufgabe des Schlichters, die Parteien dorthin zu führen, sie aufzubauen, zu unterstützen. Ich habe jeden Tag in meiner Kanzlei mit Menschen zu tun. Menschen sind wichtig, das ist der Mittelpunkt meiner Arbeit. Darum kann ich mich nicht nur um die Sache, um die Akte kümmern, sondern ich muss mich um den Mensch kümmern. Ich muss ihm dabei helfen oder ihn unterstützen, dass er selbst die Verantwortung übernehmen kann und auch erkennen kann, wo sein Beitrag ist und wie ein Perspektivwechsel um zu verstehen, warum ist der andere so, warum schreibt er so, warum ist er einer ganz anderen Meinung, so ein bisschen aufeinander zuzuführen. Das ist meine Aufgabe als Schlichterin.
Das klingt aber so, als käme zu dem Juristischen auch noch was Psychologisches dazu.
Nun, wie gesagt, ich habe mit Menschen zu tun, das habe ich irgendwann erkannt, es geht nicht nur um den Fall, es geht immer, immer um den Menschen. Und ich habe keine psychologische Ausbildung, trotzdem glaube ich, dass ich relativ, ich bin empathisch. Und das ist auch was ein Jurist haben muss. Auch Richter sollten das haben. Ja.
Haben Sie das?
Ich habe das.
Nee, die Juristen allgemein und die Richter, also allgemein, dann kann man das sowieso nicht. Ja. Aber wenn Sie das als Beobachterin sehen, wie ordnen Sie es ein?
Viele Juristen sind exzellent ausgebildete Top-Fachleute, die aber dann scheitern, wenn es um Verhandlungen geht, um Gespräche mit Menschen. Die haben Angst vor Menschen. Ich habe auch eine Kollegin, die ist lieber nur in einem Büro und schreibt Gutachten und hat keine Lust auf Mandatsgespräche. Und das ist leider so, dass man, davor darf man keine Angst haben als Jurist. Nochmal, wir dürfen uns auch nicht auf so einen hohen Scheffel stellen. Wir sind keine besonderen Übermenschen, sondern wir haben die Aufgabe, das Problem des Menschen zu lösen. Und das ist mir so wichtig. Und das geht so oft verloren, dass die Kollegen einfach zu sehr in der Sache oder vielleicht auch darum kämpfen, dass sie gewinnen. Und das ist sehr schade. Und das ist auch das, was in der Juristenausbildung absolut fehlt.
Wie hoch ist denn Ihre Erfolgsquote als Schlichterin?
Die ist hoch. Weil,
können Sie es beziffern?
80% der Schlichtungen, die ich durchführe, sind erfolgreich.
Eins gehört. SWR 1.